Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lisia Mix-Bieber.
Und wir freuen uns wieder sehr auf die heutige Folge mit euch.
Absolut, denn heute sind wir auch wieder gemeinsam am Mikrofon und werden mit unserem Geschäftsführer Dr. Stefan Albers einen Blick darauf werfen, was sich politisch in Berlin und Brüssel getan hat. Und zum Schluss geben wir euch auch noch einen kleinen Ausblick auf unsere anstehenden Events. Lieber Stefan, schön, dass wir dich wieder begrüßen dürfen. Hoffentlich bist du gut erholt aus deinem Urlaub zurückgekommen und freust dich genauso auf die Folge wie wir.
Genau so ist das.
Sehr schön. Und Stefan, dann machen wir doch zuerst mal direkt einen Ausflug nach Berlin, denn da haben sich am 8. Juni Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und natürlich der Telekommunikationswirtschaft im BMDS in der neuen Liegenschaft wohlbemerkt getroffen und haben ein Memorandum of Understanding, MOU, mit dem schönen Titel Bestes Netz für Deutschland unterzeichnet. Das war ja auch alles sehr Presse- und öffentlichkeitswirksam. Als Breko waren wir natürlich auch mit dabei. Was steckt denn da dahinter? Da wollen wir hier im Podcast natürlich drüber berichten.
Also über den Prozess des BMDS haben wir hier im Podcast ja schon des Öfteren berichtet, denn Minister Wildberger möchte Tempo in den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur bringen und hat bereits im Herbst letzten Jahres im ersten High-Level-Termin des Stakeholder-Dialogs vorgeschlagen, ein gegenseitiges Commitment zu erzielen. Mit der Unterzeichnung des MOU verpflichten sich nun alle genannten Akteure zu einem klar definierten gemeinsamen Handlungsrahmen. Zudem legt das MOU konkrete, messbare Ziele für den Infrastrukturausbau hier in Deutschland fest. Und um ja einmal einige konkrete Leitziele zu benennen, der Investitionsrahmen und das Marktumfeld sollen natürlich gestärkt werden. Der Ausbau soll beschleunigt und vor allem die Kosten auch gesenkt werden. Um ein diskriminierungsfreier Open Access soll ebenfalls gestärkt werden. Hierzu möchte das Ministerium sich jetzt nun zunächst einen Überblick verschaffen und mit Hilfe der Zahlen, die die Marktakteure ohnehin in regelmäßigen Marktabfragen übermitteln, sammeln und den Fortschritt dann nachverfolgen.
Das klingt erstmal ja alles ziemlich gut und nach einer sinnvollen Zielsetzung. Vor allem aus unserer Sicht ja das Ziel, den Investitionsrahmen zu stärken. Ist ja in der aktuellen Zeit in unserer Branche ganz wichtig. Wie konkret soll das denn zum Beispiel passieren?
Ja, das Thema Investitionsrahmen ist für uns im ganzen Prozess immer ein sehr wichtiger gewesen, auf den wir auch sehr, sehr viel Wert gelegt haben. Denn es kann natürlich nicht einseitig erwartet werden, dass die Branche sich zu hohen Investitionen committet. Nein, es muss auch eine klare Sicherheit von staatlicher Seite aus geben. Ganz konkret fordern wir daher diese Sicherheit zum Beispiel im Rahmen des aktuell laufenden maßgeblichen Gesetzgebungsprozesses zum TK-Änderungsgesetz und zum Digital Networks Act DNA einzubringen. Denn hier können die Weichen gestellt werden, um den Glasfaserausbau in Unternehmen die Sicherheit dafür zu geben, dass Glasfaser die Zukunft ist und der Übergang von Kupfer auf Glasfasernetze schleunigst und diskriminierungsfrei gestaltet wird.
Ja, das ist eigentlich genau eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, Stefan. Über den DNA sprechen wir später auch noch, aber lass uns erstmal beim Thema Stichwort TKG-Änderungsgesetz bleiben. Denn du hast doch schon gesagt, hier müssen die richtigen Weichen gestellt werden und tatsächlich können wir hier auch ein kleines Update zu verlauten, denn Anfang Juni hat sich auch etwas getan, denn es gab einen Kabinettsbeschluss. Ursprünglich wollte sich der Bundesrat ja eigentlich noch vor der Sommerpause auch zum Kabinettsentwurf äußern. Das hat er nun allerdings nicht mehr geschafft. Also eine Äußerung des Bundesrats und auch die Beteiligung des Bundestags müssen also bis nach der Sommerpause warten. Stefan, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge im TKG-Spezial schon sehr ausführlich über den vorherigen Entwurf des BMDS gesprochen. Und der aktuelle Kabinettsentwurf hat zwar jetzt keine revolutionäre Veränderung mit sich gebracht, aber trotzdem hat es nochmal kleine Änderungen gegeben. Vielleicht nochmal, um das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas konkreter auch ins Gedächtnis zu rufen. Welche Regelungen bewertest du im TKG-Änderungsgesetz denn besonders positiv und welche besonders negativ?
Ja, also der Gesetzentwurf hat Licht und Schatten, positive und auch aus unserer Sicht negative Aspekte. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Also sehr positiv bewerten wir, dass das Thema Übergang von Kupfer auf Glasfasernetze im Entwurf enthalten ist. Darum haben wir sehr stark gekämpft und das ist somit auch ein klares Signal an die Unternehmen, die jetzt dringend die Übergangsphase einleiten muss und die weiter investieren wollen. Und die brauchen hier Planungssicherheit und vor allen Dingen auch Investitionssicherheit. Die Bundesnetzagentur soll gemäß des Entwurfs die Möglichkeit erhalten, die Telekom zur Erstellung eines Migrationsplans zu verpflichten und soll weiterhin der Bundesnetzagentur ermöglichen, einen diskriminierungsfreien, das ist ganz wichtig, einen diskriminierungsfreien Übergang sicherzustellen. Das ist positiv und das bewerten wir auch sehr positiv, wenngleich wir dennoch dann überzeugt sind, dass wir für einen noch schnelleren Start in den Prozess einen starken DNA benötigen. Also, das werden wir aber später noch, da werden wir später noch drauf eingehen, was wir damit meinen, dass wir hier auch eine starke Flankierung aus Brüssel über den DNA benötigen. So viel zu dem sehr positiven Aspekt, den ich herausheben möchte. Und nun kommen wir zu den negativen Seiten, zu den Schattenseiten. Und da treibt uns sehr um der Paragraph 22a. Paragraph 22a soll neu geschaffen werden. Und er sieht eine massive Ausweitung der Zugangsregulierung ganz unabhängig von dem Kriterium der Marktmacht vor. Und dieser Paragraph hat sich sogar noch einmal verschärft. Denn nun ist nicht mehr nur eine Verhandlungspflicht der Unternehmen vorgesehen, sondern der BNetzA werden nun auch die Möglichkeiten eingeräumt, eine Zugangsregulierung festzulegen, wenn die Open Access-Verhandlungen scheitern. Damit ist auch eine Entscheidungsbefugnis über die Art des Zugangsproduktes, den Entgeltmaßstab und den Ort des Zugangs verbunden. Also kurzum, eine drastische Eingriffsmöglichkeit, die unserer Bewertung nach völlig unverhältnismäßig ist. Und nochmal, es ist eine sogenannte symmetrische Regulierung. Sie ist völlig unabhängig davon, ob das Unternehmen, was hier reguliert werden soll, marktmächtig ist oder nicht. Und darum werden wir mit aller Macht versuchen, hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, die nicht Investitionen verhindert, sondern die zu weiteren Investitionen, die wir noch tätigen müssen in Deutschland, incentiviert.
Ja, absolut. Also ich stimme dir da total zu, Stefan. Ich meine, das BMDS betont ja stets, dass sie den 22a als ein Sicherheitsnetz bräuchten, aber einen wirklichen Anlass für die Einführung solch tiefer Eingriffsmöglichkeiten gibt es ja im Prinzip nicht. Und es passt eigentlich auch nicht zu dem Credo Markt vor Staat, was das BMDS ja immer so hochhält.
Ja, dann hoffen wir doch, dass wir da im weiteren Verfahren noch eine Abmilderung erzielen können. Ne? Und Lisi, ja, jetzt müssen wir eigentlich mal dich befragen und hier die Interviewsituation ein bisschen wechseln.
Gerne.
Weil Stefan ja schon mehrfach den DNA, den Digital Networks Act, angesprochen hat. Und das ist ja auch ein Thema, an dem wir sehr stark dranbleiben, beziehungsweise ganz besonders du auch in den letzten Wochen und Monaten mit deinem Team in Brüssel. Da seid ihr auch viel für unterwegs gewesen für das Thema. Und erzähl doch mal, wo stehen wir denn da im Prozess um den DNA und worauf konzentrieren sich die Diskussionen vor Ort so ganz aktuell?
Ja, da kann ich gerne einmal ein kleines Update dazu geben, denn es ist richtig, seit der Entwurf der Kommission im Januar veröffentlicht wurde, haben die Diskussionen nun schon wirklich an Fahrt aufgenommen. Wobei man ganz klar sagen muss, dass auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht jeder sich das ganze Paket von über 400 Seiten zu Gemüte geführt hat. Steckt ja doch schon einiges an Inhalt drin.
Ja, absolut.
Aber in den letzten Monaten muss man sagen, dass sich auch das Parlament und auch der Rat schon viel wirklich intensiv angeschaut haben und die Diskussionen dazu Fahrt aufgenommen haben. Ganz wichtig ist das Thema, dass zunächst auch nicht der federführende ITRA-Ausschuss, sondern die beiden anderen begleitenden Ausschüsse, der Verbraucherschutzausschuss und auch der Justizausschuss, sich das Ganze näher angeschaut haben. Denn sie sind dazu beauftragt, sogenannte Opinions, also Meinungen zu dem DNA zu verfassen. Ja, die Entwürfe liegen jetzt mittlerweile auch schon vor und sie werden quasi eine erste Grundlage bilden für die weiterführenden Diskussionen des federführenden Ausschusses, des ITRA-Ausschusses. Wie der Name der Ausschüsse auch schon sagt, es wird sich hier aktuell eher auf die Verbraucherschutzthemen konzentriert und auf die Fair-Share-Debatte beispielsweise. Das sind jetzt so die Kernpunkte der beiden Opinions. Aber die Themenpalette wird sicherlich auch nochmal ausgeweitet werden. Dann spätestens, wenn nach der Sommerpause sich der federführende ITRA-Ausschuss dann nochmal intensiver damit befasst. Man muss auch ganz klar sagen, dass sich aktuell die Berichterstatter und die Schattenberichterstatter der Fraktionen auch wirklich schon offen für Gespräche zeigen und auch nicht nur zu diesen Themen, sondern auch zu den anderen vielen Themen, die für uns ja noch wichtiger sind.
Ja, es klingt sehr spannend, auch ein bisschen kompliziert.
Zugegebenermaßen ja. Brüsseler Gesetzgebung ist nicht ganz so leicht, aber dafür sind wir ja da.
Ja, genau. Ihr steigt da durch. Aber ganz besonders interessiert uns ja als Kernthema der Copper-Switch-Off. Mhm. Was gibt's denn dazu schon zu vermelden und wie laufen die Diskussionen rund um dieses Thema aus deiner Sicht gerade?
Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, dass das tatsächlich ein Feinschmecker-Thema ist, würde ich sagen. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass nun jetzt erstmal der Verbraucherschutzausschuss und der Justizausschuss derzeit am Zuge sind, noch nicht ganz so in der Breite diskutiert wird. Auf der anderen Seite gibt es viele EU-Mitgliedstaaten, die für die eine diskutierte Kupferabschaltung ab 2029 auch gar kein Thema mehr ist oder sein wird, weil sie zu dem Zeitpunkt schon durch sein werden oder fast fertig sein werden. Aber bei den Abgeordneten jetzt zum Beispiel aus Deutschland oder auch aus Österreich steht das Thema auf jeden Fall noch hoch auf der Agenda. Und ich bin mir sicher, dass es auch über den Rat und die jeweiligen Mitgliedstaaten intensiv in die Diskussionen eingebracht wird. Allerdings muss man auch sagen, dass es von der aktuellen irischen Ratspräsidentschaft aktuell noch nicht priorisiert wird. Was uns auch etwas verwundert hat, weil natürlich auch, das jetzt auch wichtig ist, als Ratsvorsitzender hat man natürlich die Möglichkeit, die Themen auch mit auf die Agenda zu setzen. Und wir sehen das Thema dort natürlich auf jeden Fall. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass jetzt auch die, auch gerade ein BMDS, das ja für Deutschland dann auch in Brüssel auch seine Stimme erheben kann, auch aus anderen Mitgliedstaaten, da der Push quasi nochmal kommt, das Thema weiter oben auf die Agenda zu setzen. Ja, und deswegen müssen wir natürlich auch die Bedeutung eines für uns regelbasierten und objektiv bewertbaren Copper-Switch-Offs immer wieder auf die Agenda rufen, sowohl im Rat als auch im Parlament. Und da sind wir dran und da werden wir auch nach der Sommerpause und jetzt auch natürlich noch davor ganz aktiv dran weiterarbeiten.
Wir arbeiten hier natürlich ganz eng vernetzt zwischen Berlin und Brüssel. Lisia ist ja auch für unsere Brüsselpolitik zuständig jetzt. Da sind wir, das muss ich hier an dieser Stelle auch mal sagen, derzeit sehr, sehr gut aufgestellt, um die PS, die wir brauchen, auf die Straße zu bringen, um diese sehr komplexen Vorgänge um DNA, um TKG-Novelle, um Kupferglasmigration in Einklang zu bringen, mit einem großen Ziel, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere Netzbetreiber zu erzielen. Ganz entscheidende Weichenstellungen, damit zukünftig in Deutschland der Wettbewerb weiter funktioniert und unsere Unternehmen, die inzwischen fast 270 Netzbetreiber, die wir haben, die Glasfaser ausbauen, auch weiterhin zu motivieren oder dass sie weiterhin motiviert sind, in Glasfaserausbau zu investieren. Das ist das große Ziel. Und da möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, sind wir wirklich derzeit sehr, sehr gut aufgestellt, personell hier in Bonn, aber auch in Berlin und auch in Brüssel. Wir verdrahten das auch noch mit der Landespolitik. Wir haben ja bundesweit über 10 Landesgruppen, die sehr aktiv sind. Also das ist ein sehr vermaschtes Vorgehen zurzeit. Das tut auch Not, damit diese sehr komplexen Themen bestmöglich runtergebrochen werden, für ein großes Ziel, Glasfaserausbau und Digitalisierung in Deutschland weiter voranzutreiben. Da bin ich auch wirklich happy, dass wir da momentan so aufgestellt sind.
Absolut, Stefan. Also das ist ein Thema für alle Ebenen.
Genau, Lisian, da haben wir dich ja glücklicherweise auch noch im Podcast, sodass wir die Neuigkeiten aus Berlin und vor allem Brüssel dann auch noch immer gleich hier mit abgreifen können. Danke euch beiden. Dann sind wir doch politisch wieder ziemlich up to date. Und natürlich gibt es aber auch sonst im Verband, zum Beispiel in Bonn, Stefan, du hast ja auch unseren dritten Standort gerade angesprochen, noch einiges, was ansteht in den nächsten Wochen und Monaten. Worauf können sich denn unsere Mitglieder da zum Beispiel freuen? Oder worauf freust du dich auch besonders?
Also wir haben zwei Highlights, auf die ich mich ganz besonders freue. Alle Jahre wieder machen wir Breco at Work oder wie es jetzt in diesem Jahr heißt, Tag der offenen Arbeitskreise. Da laden wir alle unsere Arbeitskreise, die wir haben, nach Bonn ein. Das ist unser Familientreffen, was wir seit einigen Jahren machen, wird sehr, sehr geschätzt. von unserem Mitgliedsunternehmen. Klar, wir sind inzwischen sehr, sehr stark gewachsen. Aber wir versuchen auch durch dieses Format ja noch unseren Familiencharakter sozusagen zu wahren, weil das ist Breko only. Und da darf nur mitmachen, wer einen gültigen Breko-Pass hat, also einen gültigen Personalausweis, also eine Mitgliedschaft bei uns in der Organisation. Da freue ich mich drauf. Wir starten mit einem Sommerfest, Spätsommerfest am 16. September. Und am nächsten Morgen geht's dann direkt weiter, sehr intensiv, zunächst im Plenum mit spannenden Themen. Da werden natürlich auch die Themen unter anderem, die wir heute angesprochen haben, adressiert. Und dann geht's halt in verschiedene Arbeitsformate, wo wir sehr relevante Themen adressieren. 4 Themenräume werden wir haben und ja, wieder in sehr schöner Arbeitsatmosphäre. Wir vorab treffen das Sommerfest an einer neuen Location. Mehr will ich noch nicht verraten. Wer mehr wissen will, ist ganz einfach anmelden und hinkommen. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Wir haben jetzt schon eine gute Anmeldelage. Also dauert zwar noch ein bisschen, aber die meisten oder viele gehen ja jetzt doch irgendwann in den wohlverdienten Sommerurlaub. Aber bitte schon mal eintragen. 16., 17. September wird es Zeit hier in Bonn. Breko at Work oder wie es jetzt heißt, Tag der offenen Arbeitskreise. Und, aber dazu könnt ihr viel mehr sagen, weil ich leider aus dieser Altersgruppe Next Gen rausfalle. Das richtet sich an alle, die noch unter 40, glaube ich. Ja. Da bin ich ein paar Jährchen über den Durst. Da darf ich, schweren Herzens muss ich sagen, darf ich nicht mehr teilnehmen. Eine tolle Initiative, die ja wieder unter Schirmherrschaft unseres Ministers, Minister Weltberger, steht. Tolle Initiative, junge Menschen für unsere Branche zu aktivieren und zu motivieren. 2 aus der Next-Gen-Family sind ja inzwischen auch, haben ja Gaststatus bei uns im Vorstand. Ich super finde, 2 junge, engagierte Frauen. Und ja, erzählt doch noch mal ein bisschen was zum nächsten Treffen, zum Sommerfest von Next-Gen. Ist ja schon im August, also nicht erst im September wie Breko at Work, sondern wenn ich das richtig sehe, glaube ich, am 13.8. trefft ihr euch, oder?
Genau, wir legen schon ein bisschen früher wieder los, während der klassischen Sommerferien. Und zwar dürfen wir am 13.8. zusammen mit der Purtel einladen, und zwar nach Hof ins schöne Oberfranken, das uns die Purtel da zeigen wird. Und das ist jetzt auch schon unser 3. Next-Gen-Sommer-Event, muss man sagen. Wir nennen diese Serie Next Bloom und wir freuen uns echt riesig, dass dieses Event jetzt sich schon so etabliert hat und dass es Jahr für Jahr auch neben anderen Branchen-Events exklusiv von und für Next-Gen stattfindet und zustande kommt und da viele aus dem Netzwerk zusammenkommen in der Sommerpause. Und dieses Jahr haben wir natürlich auch wieder ein Motto, das lautet Resilienz beginnt im Netzwerk. Weil wir einfach finden, in den aktuellen Zeiten ist Resilienz ja sowohl ein sehr relevanter Faktor für jeden ganz persönlich, ja, um für sich die Situation, die wir hier auf der Welt und im eigenen Land haben, einzuordnen. Aber auch für unsere Branche und unsere Infrastruktur wird Resilienz immer relevanter. Deshalb beleuchten wir im Programm diese ganz verschiedenen Dimensionen und wenden das auf die verschiedenen Bereiche an. Und natürlich gibt's auch wieder noch ein sehr, sehr schönes sommerliches Rahmenprogramm und einen Abend mit genügend Zeit zum ganz ausgiebigen Netzwerken. Also man kann sich wirklich sehr drauf freuen. Die Plätze sind wieder limitiert. Und wir freuen uns einfach auf alle, die wir da wiedersehen oder auch neu kennenlernen dürfen. Und die Anmeldung ist noch geöffnet und wie du schon gesagt hast, wie immer für alle U40 freigeschaltet. Also ergreift gerne noch die Chance oder sagt's euren jungen Kolleginnen und Kollegen weiter.
Also Leute, ihr habt's gehört. Next Gen, Next Bloom findet statt am 13.8. Toller Event. Auch danke an die beiden Organisatorinnen hier, Alicia und Lisia, die das Thema sozusagen aus der Taufe gehoben haben vor 2-3 Jahren. Und Appell an alle unsere Mitglieder, zugeschaut, mitgebaut, anmelden und hinfahren. Und dann bin ich gespannt auf das Feedback und auf die, wahrscheinlich macht ihr über LinkedIn auch wieder einiges, wie denn das Sommerfest Next Gen läuft. Und ihr könnt ja mal vergleichen, wie dann Next Gen Sommerfest feiert und ein paar Wochen später und auch ein paar ältere Herrschaften dazukommen dürfen beim Breko Sommerfest hier in Bonn.
Super, also ihr habt's gehört, meldet euch an, wir freuen uns auf euch. Ja, Stefan, danke, dass du heute wieder bei uns zu Gast warst und natürlich auch lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr von der neuen Folge erfahren wollt, dann lasst doch gern ein Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Und bis dahin bleibt wie immer echt digital und vernetzt. Tschüss.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.